Das ist jetzt eben auch die Herausforderung. Immer mehr Content in immer weniger Zeit, auf immer mehr Plattformen.
Aber ich finde, dass man beim ZDF schon wirklich merkt, wir wollen uns verändern, wir müssen uns verändern, um relevant zu bleiben und unseren Auftrag zu erfüllen.
Wir wollen uns als Media Data Driven Company verstehen.
ITCS, Pizza Time Podcast. Cheesy questions and juicy answers for the tech community.
Hi und herzlich willkommen zurück zum ITCS Pizza Time Tech Podcast. Wir haben hier heute ein Full House und zwar ist hier Svenja Schlögel, Tobias Schwan und Thomas Urban und sie sind alle vom ZDF. ZDF, gehe ich von aus, habt ihr schon mal von gehört? Aber wir erzählen euch gleich noch ein bisschen mehr darüber und vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr zur technischen Seite vom ZDF. Aber bevor ich hier mehr über euch erzähle, wer seid ihr denn so und was macht ihr?
Ja, hallo, ich bin die Svenja. Ich habe mal Bioinformatik studiert, aber jetzt schon seit, ja, ganz was anderes. Aber ich bin jetzt schon seit fast 9 Jahren in der Medienbranche und seit 2,5 Jahren im ZDF. Ich komme tatsächlich auch aus der Region. Ich bin in Bingen zur Schule gegangen. Das heißt, ich war als Kind auch mal beim ZDF gewesen. Aber wie gesagt, der Weg, der war ein bisschen weiter dahin. Ich war ein bisschen unterwegs in Deutschland über 15 Jahre und dann doch einfach heimatverbunden wieder zurück. Ich lebe jetzt in der Nähe von Bingen mit meinem Mann zusammen und in meiner Freizeit mache ich sehr gerne Ausflüge in die Region und wenn ich mal nicht unterwegs bin, findet man mich oft im Garten. Das ist für mich ein sehr guter Ausgleich zu der Arbeit am PC.
Sehr schön. Wollt ihr weitermachen? Wer von euch zuerst?
Ja, dann mache ich weiter. Hi, ich bin Tobias. Ich bin 46, verheiratet, habe 2 Kinder. 10, noch nicht ganz 10. Nächste Woche 10. Die Große und der Kleine 5, noch im Kindergarten. Und ich habe mal Medientechnik studiert, vor langer Zeit, also 2005 war ich fertig und habe neben dem Studium schon beim ZDF gearbeitet, tatsächlich in der Regie, als Bildmischer, also Live-Bildschnitt, ja, für bei verschiedenen Sendungen, Kultursendungen von Dreisat, aber auch die Heute-Nachrichten, solche Dinge, auch Sport. Und nach dem Studium bin ich dann auch beim ZDF wieder, also ich bin wirklich das ZDF-Gewächs, ja, dann eingestiegen in einer Inhouse-Consulting-Abteilung, quasi Technologie. Und da habe ich ein paar Jahre lang gearbeitet, da war ich viel unterwegs, habe in internationalen Gremien gearbeitet, auch wie beispielsweise beim DVB-Projekt mitgearbeitet. Danach bin ich dann Projektleiter geworden, habe mal das Archiv, das ZDF seinerzeit als Digitalarchiv dann umgekrempelt mit meinen Kollegen, meinem Projektteam. Dann bin ich Teamleiter geworden und jetzt eben seit kurzem Unitleiter. Genau, in meiner Freizeit habe ich natürlich Familie, ja, mit 2 Kindern, das nimmt sehr viel Raum ein, um nicht zu sagen fast alles, aber ansonsten treffe ich mich auch noch gerne mit meinen Freunden, gehe gerne auf Konzerte, auch hier in Frankfurt war ich kürzlich gerade mal wieder im Waldstadion, aber ja. So heißt es gar nicht mehr. Ja, genau.
Ja,
aber
für mich doch. Wir Frankfurter nennen das auch sehr gerne Waldstadion, alles
genau.
Gut.
Ab und zu fahre ich ein bisschen Fahrrad und in der Pandemie habe ich den Discgolf-Sport für mich entdeckt, so eine Randsportart, aber in Rüsselsheim zum Beispiel ganz groß. Und haben wir auch bei mir zu Hause in Worms, ne, ist ja auch in der Region, haben wir jetzt auch so einen kleinen Parcours. Da bin ich auch so 1-2 Mal die Woche anzutreffen.
An Leute aus meiner Generation, bei Zoe 101 haben sie Disc Golf gespielt. Daher kenne ich diesen Sport. Willst du, wie ist denn so dein Lebensweg gewesen?
Ja, hallo Nioni. Mein Name ist Thomas, ist ja auch schon gefallen. Und wie ist mein Lebensweg gewesen? Ich bin jetzt seit gut 20 Jahren beim ZDF. Ich verantworte dort das Geschäftsfeld Planung und Realisierung und vielleicht auch zu meiner Person. Ich bin 58 Jahre alt, habe auch Familie, einen 19-jährigen Sohn, lebe in Ingelheim, also auch in der Region und mache gerne Sport. Schwimmen, laufen.
Hauptsache Bewegung.
Radfahren. Hauptsache Bewegung.
Irgendwie genau. Die Arme und Beine in Bewegung bringen in irgendeiner Form. Also ihr seid ja dann hier schon mal das Paradebeispiel, natürlich besonders Tobias, wie viel verschiedene Jobs es im ZDF gibt und wie lange man dann doch auch verschiedene Sachen im ZDF machen kann und dann da irgendwie trotzdem auch immer was Neues macht. Da kommen wir später noch ein bisschen drauf zu sprechen. Aber bevor wir jetzt weitermachen, kommen wir zu der absolut wichtigsten Frage dieses Podcasts. Und zwar, was ist denn jeweils eure Lieblingspizza? Tobias, willst du anfangen?
Ja, gerne. Ich bin eher so der klassische Pizzatyp, so mit Salami und Schinken und Pilzen und sowas, aber manchmal auch irgendwie ein bisschen mit Meeresfrüchten. So.
Oh, ja. Wenn du dich besonders fancy fühlst.
Ja, genau. Genau.
Ah, ja. Thomas, bei dir?
Ah, die Pizza Francesco, das mit Peperoni-Wurst, Doppelkäse. Ja, mächtig.
Bei Doppelkäse bin ich auch eindeutig dabei, Svenja.
Ja, ich mag eine ganz verrückte Pizza. Manche Leute sagen, das ist gar keine Pizza. Ich mache da nämlich Sauce Hollandaise mit drauf. Hähnchen, Brokkoli und Mais.
Das ist ein Riesending in Schweden.
Ja, ich weiß nicht, weil ich habe das irgendwo mal gegessen. Ich fand das so cool und ich backe sie mir aber meistens selbst. Also dann schmeckt es am besten.
Ja, als ich mal in Schweden war, waren dann irgendwie sämtliche Pizzen waren irgendwie mit Sauce Hollandaise drauf und ich war so, was passiert hier? Das sind wohl wahrscheinlich keine Italiener, die diese Pizza hier machen.
Obwohl die auch Pizza Bianco mit so einer weißen Bechamelsoße, das haben die auch. Ja,
das war Sahne Bechamel, ja. So, wir haben es schon ein bisschen angerissen, wie ihr jeweils zum ZDF gekommen seid und zu eurer aktuellen Position, beziehungsweise besonders Tobias hat da erstmal so einen kleinen Rundown gegeben, was da alles so war. Svenja, du hast gesagt, du hast Bioinformatik studiert.
Genau.
Erstens, also ich frage mich gerade erstmal, was genau ist Bioinformatik? Und dann kannst du auch gerne sagen, wie du denn jetzt wieder zurück zum ZDF in deine Heimat gekommen bist.
Ja, gerne. Ja, Bioinformatik ist im Prinzip ein Studium, wo man ein Anwendungsgebiet hat, wie auch in anderen Bereichen Medieninformatik, Geoinformatik. Das heißt, ich lerne die Informatik schon mit dem Hinblick darauf kennen, sie konkret anzuwenden. Und ich fand eigentlich in der Schule schon immer Bio und Informatik gut. Da habe ich gedacht, so Informatik ist mir ein bisschen zu trocken. Lerne ich doch Bioinformatik. Da bin ich nach Jena gegangen, auch ein bisschen weiter weg. Ich habe gedacht, ich muss mal ein bisschen was anderes sehen. Die Geschichten von meinen Eltern, von der Studienzeit fand ich immer so cool, mal ganz woanders hinzugehen. Ja, und danach habe ich einfach nach einem Job gesucht und bin dann tatsächlich in Konstanz gelandet, um da zu promovieren. Also ich habe dann ein bisschen schon einen Schwenk gemacht in die richtige Informatik. Datenanalyse und Visualisierung war der Lehrstuhl, aber halt noch mit einem biologischen Anwendungsgebiet. Und ja, da habe ich über 5 Jahre verbracht und vieles gelernt und kennengelernt. Und dann war gerade so der große Data Science Hype, als ich fertig war. Und ja, für mich war tatsächlich Biologie immer die Anwendung der Informatik. Und da habe ich gedacht, jetzt ein bisschen bin ich ja schon raus. Data Science ist der Hype. Ich gucke mal ganz frei auf dem Markt, was für andere Anwendungsgebiete gibt es denn. Und tatsächlich habe ich dann eine Stelle bei Maxdom entdeckt, Filme und Serien. Da habe ich gedacht, das ist doch ein ganz nettes Anwendungsgebiet und bin da eingestiegen in den ProSieben-Sat.1-Konzern und in die Medienwelt. Ja, und da habe ich dann halt tatsächlich mehrere Stationen gemacht. Das ist ja halt auch das Schöne an einem großen Konzern, dass man da Verschiedenes kennenlernt. Kann. Ich habe halt erst im Bereich dann mehr so Datenanalyse gearbeitet, bin dann in die datengetriebene Softwareentwicklung gegangen, wo ich halt dann auch KI und Machine Learning angewendet habe, um Lösungen zu bauen. Habe dann aber gemerkt, eigentlich macht es doch viel Spaß, mit den Anwendern zusammen zu gucken, warum wollen sie eigentlich irgendetwas haben? Was sind ihre Ziele und wie kann ich das mit IT und Software unterstützen? Und bin darüber dann in das Product Ownership und in die Projektleitungsschiene gekommen. Das habe ich dann auch noch eine Zeit lang dort gemacht und so bin ich dann auch zum ZDF gekommen.
Sehr spannend und Konstanz ist wunderschön.
Oh. Das stimmt, ja.
Ach, traumhaft. Thomas, wie war es bei dir?
Bei mir, ja, begonnen hat es alles mit einem Elektrotechnikstudium, ne, so klassisch Elektrotechnik, aber schon damals mit so einer Richtung Fernsehtechnik. Heute wird man alles Medientechnik bezeichnen, aber damals Fernsehtechnik. Und nach dem Studium habe ich begonnen beim Broadcast Systemintegrator und das steht da dafür, dass man ein Fernsehstudio baut und das auch weltweit und das war auch für mich ein toller Einstieg gewesen, damals als sogenannter Jungingenieur und es ging dann auch wirklich los mit weltweiten Projekten in Indonesien, Usbekistan, auch Madagaskar war dabei gewesen. Es war eine tolle Zeit, viel gesehen, aber auch insbesondere dadurch auch das Projektmanagement auch wirklich lernen müssen, ja. Danach, und das war mir dann schon wichtig, ne, also beim Systemintegrator tätig zu sein, da bekommt man letztendlich die Vorgaben von den Kunden und man setzt sie dann nur um. Und ich hatte natürlich dann schon das Interesse gehabt, auch näher irgendwie ans Fernsehen zu rücken, näher an das Mediengeschäft zu rücken und einfach das auch mitzugestalten. Und daher habe ich dann irgendwann entschieden, zum Hessischen Rundfunk zu wechseln. Also wirklich dann von international sehr lokal beim Hessischen Rundfunk und auch öffentlich-rechtlich. Da war ich dann auch in der Projektierung 2 Jahre knapp tätig gewesen und wechselte dann zum ZDF. Und der Wechselgrund war damals das neue Nachrichtenstudio. Heute nicht mehr so neu, es wurde jetzt schon wieder erneuert, aber damals war das mein Motivationsgrund und auch, ja, sozusagen in meinem Beruf damals so eine Königsdisziplin, ja, das Nachrichtenstudio machen zu dürfen beim ZDF. Ja, und dabei blieb es aber nicht. Nach dem Projekt hatte ich schon letztendlich das Bedürfnis dann auch zu sagen, ja, wie geht's dann weiter? Jetzt immer nur Projekte das ganze Leben lang. Ich würde gerne auch irgendwie Verantwortung übernehmen, Personalverantwortung. Und die Chance habe ich dann auch beim ZDF bekommen. Ich habe dann ein Team bekommen, beim Betrieb, beim IT-Betrieb, also dann wirklich auch was anderes, nicht mehr Projektierung, Realisierung, sondern auch das Betreiben, Verantworten von Systemen, war auch eine Teamgröße von ca. 30 Leuten damals gewesen. Und so ging dann auch meine Karriere in diesen disziplinarischen Pfad, also in diesen Linienorganisationen dann los. Hatte dann noch eine weitere Teamleitung inne gehabt, dann wieder mehr in der Realisierung, Projektierung und so, dass ich jetzt bald 10 Jahre jetzt Geschäftsfeldleiter Planung Realisierung bin. Ja, also auch, genauso wie Tobias, in dem Sinne auch ein ZDF-Gewächs, ja.
Ja, Tobias, das ZDF-Gewächs. Willst du kurz sagen, wie bist du überhaupt dazu gekommen? War das für dich schon immer was du, also war ZDF für dich auf dem Schirm schon von Anfang an oder hast du das irgendwann gefunden und gemerkt, ach, und du bist nie weggekommen, weil du immer wieder ganz viele verschiedene Möglichkeiten hattest?
Ja, seinerzeit, als ich mich für das Studium, das war so, also ganz klassisch Zivildienst gemacht und ich muss zugeben, zur damaligen Zeit noch so richtig gewusst, was machst du jetzt eigentlich? Also Abi gemacht, dann Zivi und dann habe ich mir so überlegt, das Jahr lang zu sagen, was könnte ich denn eigentlich machen? Ja, und dann war so ein bisschen klassisch, aber sagen, ja, mich interessiert irgendwie IT und Technik, aber Medien, ne, so, es war nicht ganz irgendwas mit Medien, aber so ein bisschen schon, ja. Und hab dann geschaut, das war 2000, ja, da gab es noch gar nicht so viele Studiengänge in diese Richtung. Mhm. Hab dann in Stuttgart einen gefunden, der auch sehr spannend war, an der Hochschule der Medien, ja, wie der Name schon sagt. Also da kannst du auch Drucktechnik und Verpackungstechnik, aber eben auch elektronische Medien. Hat einen relativ hohen NC seinerzeit gehabt, aber da konnte man dann durch so Motivationsschreiben ein bisschen, warum will man denn sowas machen, den noch ein bisschen pimpen. Ja. Und dann habe ich da tatsächlich einen Platz gekriegt, ja, überraschenderweise. Ja. Und dann habe ich das angefangen im Sommersemester 2000. Genau. Und das war halt auch ein Studium, da ging es, also man hatte klassisch E-Technik, Mathe, Informatik, habe C++ programmiert und solche Dinge. Aber dann auch später raus hatten die haben auch ein Fernsehstudio, Filmtechnik, wir haben 16mm Film gedreht und solche Dinge, also auch schon ein cooles Zeug mit dabei. Und am Ende bin ich dann über die Praxissemester, und da war ich nicht direkt beim ZDF, also es ist erst so mit der Zeit gekommen. Mein erstes Praxissemester habe ich bei RTL in Köln gemacht, dort auch im Technikbereich, ja, war ich ein halbes Jahr. Damals noch so ein bisschen für den Service von Bandmaschinen, ja, so Matztechnik, ja, so ganz klassisch irgendwie mit zuständig in dem Bereich war ich da. Beim ZDF würde man sagen Messtechnik, ja, genau. Und dann das zweite Praxissemester war dann beim ZDF und so bin ich da irgendwie dann mit ZDF zum ersten Mal in Kontakt gekommen, genau.
Also ich habe das Gefühl, hier wurde jetzt schon fast jeder bekannte Sender einmal in den Raum geworfen. Also ihr wart ja wirklich in der kompletten deutschen Fernsehlandschaft unterwegs. Das ist super spannend. Das ist wahrscheinlich für euch auch generell jetzt bei eurer jetzigen Arbeit sehr, sehr hilfreich, mal verschiedene Erfahrungen zu haben und natürlich eben auch bei Privatsendern und eben jetzt beim Öffentlich-Rechtlichen. Wollt ihr mal kurz genau sagen, was ihr denn so macht? Vielleicht auch einfach mal so einen Tagesablauf. Wie fängt der Tag an? Wie hört er auf? Und was sind so die Ziele in eurer jeweiligen Position? Tobias, willst du anfangen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also meistens beginnt der Tag mit Meetings, geht mit Meetings weiter und endet auch irgendwie mit Meetings. Muss man tatsächlich sagen, es ist so ein bisschen gewachsen, ja, weil ich habe ja gesagt, ich bin dann irgendwann Projektleiter geworden, dann Teamleiter und jetzt eben eine Unitleitung mit 4 Teams eben wiederum darunter. Ich habe aber auch die ganze Zeit und bin jetzt dabei, das ein bisschen abzustreifen, aber ganz kommt man da nie raus, eben auch aus dem Projektgeschäft. Ja. Also das heißt, wir sind auch immer wieder dabei, neue Dinge zu launchen, Projekte zu launchen, auch zu entwickeln und das ist eigentlich auch nach wie vor ein sehr, sehr spannender Teil des Geschäfts, ja. Also das heißt, das sind viele verschiedene Themen. Also im Zweifel hast du um 8 Uhr ein Meeting. Wir haben beispielsweise gerade ein großes Projekt schon seit 3 Jahren am Laufen, wo es darum geht, einen Großteil unserer Anwendungslandschaft in die Cloud zu transferieren, ja, zur GCP, zur Google Cloud, ist unser Partner da. Und da bin ich eben für das Teilprojekt eben genau für diese Migration zuständig. Und das nimmt jetzt natürlich viel dann meiner Zeit in Anspruch. 2 meiner Mitarbeiter aus meinem Team, die sind ja ganz tief drin, aber die ganze Abteilung, ja, eigentlich also auch bei Svenja und beziehungsweise Thomas hat ja, ist ja der Kopf über alles am Ende, ja, sind da viel, also das ist viel, also da geht's dann aber meistens um irgendwelche Eskalationen oder so, hier funktioniert was nicht, da muss man mit einem reden, ja, hier muss man mit dem Dienstleister quasi, also die T-Systems ist da unser Dienstleister, muss man hier nochmal was klären, solche Dinge. Aber dann haben wir wiederum andere Projekte, die ich selbst noch gelauncht habe oder wo ich auch zum Teil eben noch mit in Teilprojektleitungs- oder in Stellvertretung zum Teil von meinen eigenen Leuten irgendwie mit dabei bin, dann geht es jetzt dann wieder um ganz andere Themen, auch mit KI, kommen wir vielleicht nochmal später drauf zu sprechen. Ja. Genau, und dann geht es natürlich ganz klassisch jetzt auch mit der Leitungsfunktion einhergehend, wir können wieder einstellen, ja, seit ein paar Jahren. Wir hatten ja sehr, sehr langen Stellenstopp. Das heißt, morgen zum Beispiel gehe ich dann mit einem Kollegen, gehe ich dann wieder Bewerbungen durch, ja, für eine Stellenausschreibung. Nächste Woche führen wir dann Bewerbungsgespräche, also es ist ein bunter Mix zwischen Projektgeschäft, disziplinarischem Geschäft und allgemein eben halt, ja, was eben dazugehört.
Ja. Vielleicht gehst du ja bald eine Bewerbung durch von einer Person, die hier zuhört. Das wäre doch, wäre das nicht was? Svenja, ist es bei dir auch ein Meeting-Marathon am Tag oder wie sieht es bei dir aus?
Ja, tatsächlich Meetings haben wir sehr, sehr viel. Also IT ist wirklich nicht im stillen Kämmerlein hocken, sondern ganz viel Kommunikation. Ich darf ja die Unit-Business-Anwendungen vertreten und mit Business-Anwendungen meinen wir im Prinzip die ganzen IT-Anwendungen, mit denen die Kollegen arbeiten. Sei es jetzt am Anfang, dass ich überhaupt mal, wenn ich eine Sendung machen will, das plane als Redaktionssystem über Disposysteme für die Leute, aber auch das Material bis hin, dass ich das dann einplane, dass ich Systeme habe, in denen die Verträge drin sind. Am Ende muss ja auch ausgezahlt werden, die Vergütung für die ganzen Mitwirkenden zum Beispiel. Und das heißt, wir haben da eine sehr große IT-Landschaft und meine Aufgabe mit ist halt auch strategisch zu schauen, wie müssen wir das eigentlich in die Zukunft bringen? Was sind eigentlich die Ziele und die Anforderungen von den Fachbereichen? Was haben sich da auch an Anforderungen in unserem Auftrag geändert? Wie können wir das gut erfüllen? Also da zusammen zu schauen, wo können wir Prozesse effizienter machen? Wo haben wir vielleicht noch Lücken, wo wir noch keine IT-Systeme haben, wo Leute jetzt noch mit Excel arbeiten zum Beispiel? Das wird doch immer noch ganz schön viel genutzt. Aber auch zu schauen, wo haben wir denn vielleicht Applikationen, die wir gar nicht mehr so in die Zukunft tragen wollen, die wir vielleicht zurückbauen wollen und unsere Energie mehr in neue Sachen investieren wollen. Bei sowas spielt auch unsere Projektprogramme eine wichtige Rolle. Also das heißt, wir gucken dann wirklich thematisch nochmal drauf, wie müssen unsere Systeme und auch Projekte ineinander greifen, um da den größten Mehrwert zu bieten. Und wir haben auch sogenannte Reformprojekte, um da auch nochmal ganz spezifisch zu schauen, wie müssen wir uns eigentlich Weichen für die Zukunft stellen, um da gut aufgestellt zu sein. Ein Projekt ist da das Data-Driven Organization, wo wir auf programmbezogene Metadaten schauen. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen trocken, was ist damit eigentlich gemeint? Das sind natürlich auch technische Sachen, wie lang ist jetzt ein Film oder welche Qualität hat das? Ist das jetzt High-Res? Aber es sind auch Sachen, welche Mitwirkenden habe ich da? Welche Genre habe ich da? Und das sind ganz wichtige Informationen im ganzen Herstellungs- und später Distributionsprozess. Das heißt, ich muss am Anfang mir ja schon mal für eine Sendung überlegen, für welche Zielgruppe ist das denn eigentlich? Also wir produzieren nicht einfach irgendwas, sondern überlegen halt natürlich, um unseren Auftrag zu erfüllen, wir brauchen vielleicht noch mehr Content für junge Leute. Und dementsprechend wird das dann auch produziert. Und das muss ich ja auch bei der Planung dann berücksichtigen. Also ich möchte dann natürlich das auch auf den Sendeplatz bringen, wo ich erwarte, dass die Zielgruppe das sich auch anschauen wird. Das ist so ein großes Projekt, wo wir sehr darauf schauen, wo können wir das, also wir haben einen Metadaten-Hub entwickelt, wo das zentral gespeichert wird und wie können wir das auch im gesamten Prozess weitertragen, um effizienter, datengetriebene Entscheidungen zu treffen und auch mehr Sachen zu automatisieren, weg von Excel zu kommen und Doppeleingaben.
Sehr, sehr spannend. Thomas, es wurde ja gerade schon gesagt, dass du der Kopf darüber, über allem anderen bist. Was machst du denn so? Wie sieht dein Alltag aus? Und wie hat er sich vielleicht auch in den Jahren entwickelt?
Ja, meine Rolle ist die Leitung des Geschäfts der Planung und Realisierung. Und vielleicht erstmal, was ist denn das Geschäft der Planung und Realisierung? Das Kerngeschäft, was wir verantworten im ZDF, ist die Projektierung und Realisierung aller IT- und Anwendungsprojekte. Was ist jetzt meine Rolle da bei einer solchen Organisation? Diese Organisation umfasst 3 Units, insgesamt 9 Teams. Das sind so circa 80 Mitarbeitende. Und meine Rolle ist entsprechend. Das heißt, ich habe letztendlich die operative Verantwortung, auch die Verantwortung darüber, dieses Geschäftsfeld weiterzuentwickeln. Und du hast ja auch gefragt, was hat sich verändert? Und in den letzten Jahren hat sich da einiges sehr stark verändert. Wir sind sehr auf das Thema Metadaten auf. Wir wollen uns als Metadata-Driven Company verstehen. Dementsprechend ist es notwendig, dass es auch einen Kopf gibt mit der Svenja, die sich im Wesentlichen darauf auch konzentriert. Wir haben auch IT-Infrastrukturen, die nicht mehr, wenn man mal ganz weit zurückblickt, na, war das mal die Datenverarbeitung gewesen, das ist total oldschool. Heute ist aber IT nicht mehr nur sozusagen in dem Arbeitsplatz oder in dem eigentlichen PC, mit dem man arbeitet, sondern IT ist mittlerweile im ZDF in allen Bereichen, in Broadcast-Bereichen genauso. wie im Finanzwesen, im Controlling oder Personalwesen. Wir finden es überall und es ist entscheidend letztendlich geworden für den Erfolg eines solchen Unternehmens. Und auch da gilt es, Infrastrukturen zu schaffen wie Cloud, Public Cloud. Und auch da galt es, dieses Geschäftsfeld auch darin zu stärken, indem wir eine Unit-Leitung etabliert haben, die sich darauf konzentriert und auch damit ein Enterprise Architecture Management, wo wir dies auch regelrecht beplanen und auch strategisch organisieren. Und das ist ein weiterer Schwerpunkt für mich. Natürlich die strategische Verantwortung für dieses Geschäftsverplanung, Realisierung und damit die Übersetzung der Zielvorgaben der Unternehmensführung des ZDFs auf die IT und diese Ziele entsprechend so aufzubereiten, dass es dann auch dann zu einer Umsetzung kommt. Aber operatives Geschäft heißt auch viel Alltag, ne? Also klar gehört da Konfliktmanagement da dazu, ja, aber da gehören auch letztendlich Tätigkeiten dazu, die Dienstreisen bewilligen, Finanzanträge zu prüfen und zu bewilligen. Das gehört genauso dazu, aber eben auch das Recruiting. Ich glaube, das ist auch etwas, wo wir besonders viel Zeit investieren, weil das auch letztendlich immer unsere Zukunft dann auch bildet. Total. Mit neuen Mitarbeitenden, um dann auch damit die Zukunft dann auch zu gestalten für dieses Geschäftsfeld. Ja, und das da auch genauso wichtig ist natürlich das ganze Networking innerhalb des ZDFs, auch mit den Fachbereichen, hier immer mit den Bereichen im Dialog zu stehen, sich auszutauschen und aber auch mit der Industrie auszutauschen, zu sehen, wie entwickelt sich der Markt, was sind da jetzt gerade die Newcomer, was verändert sich dort. Also der Besuch von Messen gehört genauso dazu, Marktbeobachtung gehört dazu. Also das ist so im Groben mein Tätigkeitsfeld.
Du hast ja gerade so die verschiedenen Bereiche und Felder erwähnt, die es bei euch so gibt beim ZDF. Das ist bestimmt super spannend und wahrscheinlich auch ganz anders als bei vielen anderen IT-Berufen, wo man gar nicht so einen Kontakt mit diesen verschiedenen Berufsfeldern hat, wie ihr das habt. Wollt ihr mal so ein bisschen erzählen, wer arbeitet denn so alles beim ZDF? Logischerweise nicht nur die Leute, die man vor der Kamera sieht und auch nicht nur die Leute, die akut direkt hinter der Kamera stehen. Vor allem vielleicht auch, was ist der Unterschied zwischen einem öffentlich-rechtlichen Sender und vielleicht auch einem Privatsender, vielleicht auch was die Berufsfelder angeht?
Das ist eine schwierige Frage, glaube ich. Vielleicht erstmal zu den Berufsfeldern können wir mal, also wie gesagt, wir sind ja quasi als Planung und Realisierung, was Thomas ja gerade ausgeführt hat, wir sind ja von der Entstehung, ja, also im Prinzip bei allen Prozessen beteiligt. Alles, was Technik ist, supporten wir. Einzige Ausnahme ist die Metatix-Plattform selbst, die liegt in einem anderen Bereich. Mhm. Aber alles andere stellen wir bereit, von den Studios, Übertragungswagen, die IT in allen Facetten bis zur Sendung hinten. Und das bedeutet, dass wir tatsächlich eben mit allen zu tun haben. Ja? Also was gibt's bei uns? Es sind natürlich Redakteure, klar. Mhm. Und da gibt's einmal, gibt's zwei Säulen, kann man grob sagen. Und das ist jetzt, wenn hier Hörer dann irgendwann mit dabei sind, die aus den Bereichen kommen, mögen wir es verzeihen. Ja? Aber ich würde sagen, wir haben grob zwei Säulen. Das eine ist eben eher die aktuell arbeitende Redaktion, die in unserer Chefredaktion gebündelt sind, die eher dokumentarisch oder eben aktuell eben Nachrichten machen. Und dann haben wir auf der anderen Seite eben eher die Bereiche, die eben auch fiktionale Programme, Serien und sowas produzieren.
Entertainment
quasi. Ja, Entertainment, dann noch Show und Sport quasi gibt es natürlich noch. Und das ist im Prinzip natürlich die Hauptbereiche. Ja. Das ist natürlich das, worum es eigentlich am Ende geht. Ja. Dann haben wir natürlich einen sehr, sehr großen Technikbereich, zu dem auch wir gehören. Also das ist einmal eben, wir stellen die Technik. Dann gibt es einen anderen Bereich, der ist für den Betrieb zuständig. Ne. Das Ganze dann mit Updates zu versorgen und so weiter und so fort. Und dann natürlich die Bereiche, die im Studio sitzen. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe ja selbst so eine Zeit lang im Bildmischpult gesessen. Das ist auch eben, gehört auch zur Technik. Also quasi dann eben Cutter, die die Beiträge schneiden, Cutter, die die Sendungen schneiden, Toningenieure und so weiter und so fort, die die Beiträge machen, die eben die Live-Sendungen fahren. Und das ist ein ganz Sammelsurium. Kameraleute natürlich auch noch zu nennen, ja. Und dann haben wir natürlich noch eine große Verwaltung. Klar, ne? Verwaltung, also A, sind wir natürlich eine öffentlich-rechtliche Anstalt. Verwaltung ist da quasi schon in den Genen mit drin. Aber am Ende braucht natürlich jede Organisation, ne? Wir haben eine Personalabteilung, wir haben einen Einkauf, ja, für alles, was wir eben einkaufen müssen, sei es Programme oder eben auch Technik oder was auch immer. So im Großen und Ganzen würde ich sagen, das sind die Kernbereiche, wenn euch noch was einfällt. Sagt mal. Und das Spannende in unserem Geschäftsfeld ist natürlich, da wir die alle supporten, haben wir mit denen auch allen zu tun. Ja.
Das ist wirklich sehr cool.
Ja. Das ist im Prinzip auch nochmal, was man nochmal sagen kann. Also eben IT ist eben nicht, ne, im stillen Kämmerlein, hat Sven ja vorhin auch schon gesagt. Es gibt einen Grund, warum wir von morgens bis abends Meetings machen, nicht weil wir so heiß drauf sind, sondern A, weil man natürlich mit seinen eigenen Projektteams spricht, ja, und eben halt, ne, Ziele festgelegen werden, Sprints geplant werden müssen und so weiter und so fort, aber eben auch mit den Kunden, mit den Product Ownern, die ja normalerweise in den Fachbereichen sitzen, und deswegen haben wir eben ein ganz breites Spektrum an Leuten, mit denen man redet, und die haben auch eine ganz unterschiedliche Kultur, ja. Also der Redakteur in der Aktualität ist ganz anders drauf als der oder die Kollegin in der Personalabteilung, also als Beispiel.
Ja. Wir hatten vorhin kurz das Thema Theater und weil ich mal ein Praktikum im Theater gemacht habe, irgendwie kommt es mir so vor, dass es so ein bisschen so das ist, weil im Theater sind ja auch irgendwie alle möglichen verschiedensten Berufe, die miteinander zu tun haben, um ein Projekt quasi auf die Bühne zu bringen. Und das ist ja eigentlich genau das Gleiche. Man muss mit jedem irgendwie versuchen zu arbeiten, klarzukommen, sich zu verstehen und vielleicht auch die Probleme, die man selbst hat, den anderen Leuten auch vielleicht zu erklären, weil ja nicht jeder unbedingt versteht, weswegen man vielleicht in der IT Dinge so macht, wie man sie macht. Und dann muss man das allen erstmal mitteilen.
Ja, ganz viel Übersetzungsleistung ist natürlich dabei, dass man auch erklären kann, welche technischen Möglichkeiten gibt es denn eigentlich. Also wir versuchen das natürlich auch immer auf Augenhöhe zu tun, dass man versucht, gemeinsam Lösungen zu finden. Also wir designen im Prinzip ja die Lösung auch. Also wir möchten nicht, wie man das früher manchmal so gemacht hat, die Anforderung kommt, mach mal den Button ein bisschen anders, sondern warum möchtet ihr das denn? Was ist eigentlich der Hintergrund? Wie können wir mit unserer Software oder der Software, die wir für euch entwickeln, eure Ziele unterstützen? Genau, das ist, denke ich, irgendwie eine ganz wichtige Änderung auch wie in unserer Arbeitsweise, dass wir viel agiler sind, viel mehr gemeinsam auch gucken, wie wir die Ziele erreichen können.
Ja, ist auch super spannend, vor allem, weil es eben nicht nur diese IT ist, mit der ihr direkt konfrontiert seid, sondern eben auch mit dem, wieso wird die IT so gemacht, wie sie gemacht wird. Ja. Wenn ich jetzt sage, ich gehe zur ZDF-Mediathek und möchte mir etwas angucken, wie ist es da hingekommen? Ihr könnt mir gerne mal so ein bisschen die Schritte erzählen. Wie fängt es an und wie kommt es dahin, dass ich jetzt in meinem Zuhause sitze und auf dem Fernseher mir das jetzt angucke?
Nehmen wir mal das, was wir selbst produzieren, weil wir haben ja natürlich auch Auftragsproduktion oder Lizenzmaterial, aber am spannendsten ist es, glaube ich, jetzt beispielsweise bei den Nachrichten. Ne? Dann sitzt ganz am Beginn, jetzt mal grob vereinfacht, sitzt natürlich ein Redakteur oder eine Redaktionskonferenz, die sagen, so, was ist denn heute los, über was machen wir denn einen Beitrag? Da haben wir ein Planungssystem dafür, ja, gibt es ein großes Planungssystem, in dem alle Redaktionen eintragen, okay, was machen wir denn für welche Sendung, wer geht jetzt von mir aus zur Pressekonferenz, keine Ahnung, von dem DFB, was weiß ich, na, so als Beispiel. Dann wird das da eingeplant, dann werden die entsprechenden Leute gebucht dafür, also ein Kamerateam, ja, was da vor Ort wird, mit einem Tontechniker noch mit dabei, dann gehen die da hin, drehen, ja, und dann wird das Material, kommt es wieder, entweder kommt es zurück oder heute haben wir häufig auch Kameras, die sind direkt mit 5G ausgestattet, das heißt, es wird dann automatisch dann direkt bei uns in die Systeme geingestet, also ingest heißt, also es wird eingespielt und dann ist es in einem großen System verfügbar, da laufen die ganzen Videos ein, da laufen mehrere hundert Stunden pro Tag an Material ein, die Redakteure können das da sich dann wieder raussuchen, können das sichten, können das einen groben Vorschnitt machen in dem System. Meistens wird der Endschnitt dann wiederum an einem klassischen Schnittplatz gemacht, das ist aber auch direkt vernetzt. Dann wird der Beitrag da eben fertiggestellt, vertont, ja, im Zweifel noch, also mit einer Off-Stimme dann noch, mit einem Sprecher versehen und dann geht es wiederum auf den Server in dem entsprechenden Studio. So, dann wird das Ding dann eben dort gesendet. Für die Mediathek hast du ja gefragt, ja, also dann für die Mediathek wird das dann mit aufgezeichnet, jetzt weil es eine Live-Sendung ist, jetzt in meinem Beispiel. Ja. Und geht dann von dort in Systeme, die das Encoding machen, also weil das ist ja erstmal sehr, ne, ein sehr großes File, ja, das wird dann in verschiedene Qualitäten gerechnet, um das dann am Ende bereitzustellen und ins CDN, also das Delivery Network, dann eben hochzuladen und dann eben zu vernetzen mit dem Korpus in der Mediathek, ja, wo eben auch die Metadaten, ja, die Metadaten habe ich jetzt ein bisschen ausgespart, ja, das ist dann das Thema eher von Sven, ja, genau, die natürlich dann, ne, um was geht es in dem Beitrag oder um was ging es in der Sendung und so weiter, die ganzen Daten, die da mit dazugehören.
Eben auch das, wenn ich in der Mediathek suche, ich das auch finde.
Genau, also das ist natürlich irgendwie auch ganz wichtig, dass das in dem richtigen Band eigentlich angezeigt wird. Das sind alles Metadaten, die da auch eine Rolle spielen. Natürlich auch, wann zeige ich es da denn zum Beispiel? Also manche Dinge, die in der Mediathek stehen, hängen auch damit zusammen, wann sie im Fernsehen linear ausgestrahlt wurden. Dann hängen die Rechte da dran. Da muss ich natürlich auch das richtig schalten, damit wir da nicht falsch was zur Verfügung stellen, ja. Genau. Und ich kann vielleicht nochmal ein bisschen auch im fiktionalen Bereich noch ergänzen. Tobias hat ja sehr schön jetzt die ganzen technischen Aspekte erzählt. Wenn wir jetzt vom Fiktionalen reden, dann fangen wir zum Teil schon viel, viel früher an. Dann haben wir einen Programmleistungsplan, wo wir schon Jahre vorher überlegen, wie viele neue fiktionale Sendungen wollen wir denn eigentlich produzieren lassen? In welchen Bereichen wollen wir denn da unseren Fokus legen und Geld ausgeben? Dann habe ich vielleicht ganz viele Ideen, die von Produktionsfirmen reinkommen, die ich überhaupt erstmal bewerten und sichten muss. Ich muss mich abstimmen in meiner Redaktion. Was wollen wir denn eigentlich machen? Dann wird es auch nochmal Genehmigungsprozesse gegeben, eine sogenannte Stoffzulassung. Dann muss ich mit den Produktionsfirmen vielleicht auch überhaupt erstmal reden. Wie viel würde uns das denn eigentlich kosten? Wann können wir das denn realisieren, bis es dann halt mal produziert wird und dann man an den Punkt kommt, den der Tobias mit dem Beitrag für die Aktualität mit einer Pressekonferenz erzählt hat. Das ist natürlich überall. Dann muss ich aufnehmen, filmen und schneiden, das ist dann natürlich immer auch noch wichtig. Und am Ende gucken wir uns auch an, wie ist das denn eigentlich gelaufen? Also wir haben natürlich dann auch die Systeme, wo wir dann eine Sendeauswertung machen. Also hat das die Einschaltquoten erreicht, die wir erwartet haben? Wenn nicht, was können wir daraus lernen? Hat das am Sendeplatz gelegen? War vielleicht das Konkurrenzprogramm zu stark? Genau, dass wir einfach gucken können, wie können wir das nächste Mal noch besser machen.
Deine Frage war aber auch dahin ja auch gestellt gewesen, wo unterscheiden wir uns auch von den privaten Podcastern? Und ich glaube, das lässt sich auch dahin beantworten, dass wir als öffentlich-rechtliche Arbeitgeber Spielräume, Freiräume bieten, ja, die die Privaten sicherlich nicht so bieten können. Wir geben die Sicherheit, wir haben eine Fehlerkultur, um sich ausprobieren zu dürfen, kreativ sein zu dürfen, um Ideen verwirklichen zu können, ja, ohne gleich immer auch Sorgen darüber zu haben, ob man seinen Job dabei riskiert. Ja. Ja, und das ist schon etwas Besonderes und was ich über all die Jahre auch sehr zu schätzen gelernt habe, diesen Spielraum und diesen Freiraum haben zu dürfen.
Ja, das ist stimmt, das ist sehr spannend. Ich finde es auch generell, ich meine, ZDF existiert ja jetzt auch schon nicht seit gestern, ne? Dass sich da ja generell natürlich auch super viel verändert hat. Gerade auch, wenn du gesagt hast, Einschaltquoten. Ich gehe mal davon aus, dass die Einschaltquoten heutzutage nicht mehr vergleichbar sind mit denen vor vielleicht 10 Jahren oder sowas, wo die Leute noch viel mehr Fernsehen geguckt haben. Also es ist ja wahrscheinlich jetzt für euch auch relevant, wie viele Leute dann die Sachen in der Mediathek vielleicht angeschaut haben, in welchem Zeitraum. Also das ist ja bestimmt super viele verschiedene Daten, die man da irgendwie haben muss, um zu gucken, ist das jetzt gut gelaufen oder nicht?
Genau, also heutzutage schaut man natürlich auch an, wie ist es auf der Mediathek, die wir jetzt Streaming-Plattform nennen, denn eigentlich gelaufen, wie ist es vielleicht auch in anderen Kanälen gelaufen. Wir bringen ja auch Sachen auf YouTube, auf Instagram, dass man sich das wirklich das komplette Universum anguckt, weil im Endeffekt ist es ja nicht wichtig, wo wir unsere Zuschauer erreichen, sondern nur, dass wir sie erreichen und den Content bieten, der von Interesse ist.
Ich finde es auch generell spannend, dass Tobias, du hast ja dieses Beispiel genannt, das sehr aktuell ist. Das heißt, diese ganzen Schritte, die du erwähnt hast, sind wahrscheinlich innerhalb von nicht so viel Zeit. Also es geht wahrscheinlich sehr schnell.
Bei der Aktualität ja im Zweifel innerhalb eines Tages, ja, ne? Also oder weniger Stunden. Ja. Bei den fiktionalen Produktionen ist es natürlich sehr viel längere Zeiträume. Aber das, was Svenja gerade gesagt hat, jetzt eben auch gerade mit der Erfolgsmessung, die vielen verschiedenen Kanäle, die wir ja inzwischen bespielen, das macht das Ganze auch komplex. Ja. Und deswegen ist auch eins der großen Themen zusammen, wir müssen das mit den Daten verbinden, wir müssen mehr automatisieren, ja, weil sich so ein bisschen parallel zu dieser klassischen, ne, wir waren ja irgendwann mal vor vielen, vielen, vielen Jahren, ja, mal ein Einsender. Ja, wir haben ein Programm, so, und das haben wir bespielt, ja. Da war die Welt noch ein bisschen einfacher, ja. Und das ist dann ja immer mehr das Online-Geschäft gewachsen, erst eben auch mit unserer Mediathek, da waren wir ja schon sehr früh am Start. Und dann kam eben halt mehr und mehr auch noch Social Media hinzu. Das ist zum Teil so auch so ein bisschen, ne, Wildwest-mäßig eben gewachsen, ja, dass man dann eben viele verschiedene Töpfe hatten und dann eben auch zu sagen, okay, was gehört denn jetzt eigentlich zusammen? Was ist denn ein Produkt, ja? Was gehört denn zusammen von der Insta-Story zu der Sendung, die linear läuft, hin zu dem, was in der Mediathek publiziert wird? Und das ist jetzt eben auch die Herausforderung, die wir jetzt auch haben, oder? Also wir haben die schon länger, ja, aber es wird ja immer mehr und eben immer mehr Content in immer weniger Zeit auf immer mehr Plattformen und das eben zu managen, so dass es noch handelbar ist, ja, also für die Redaktion, ja, und für alle, die da am Prozess beteiligt sind. Und das macht es eben auch so spannend. Und das ist auch dann ein Thema, wo wir eben zu den Themen, den neuen Themen wie AI kommen, ja, wo ich auch sehr glücklich bin, dass das bei uns auch in der Geschäftsleitung doch sehr progressiv auch gesehen wird und dass wir da sehr, sehr experimentierfreudig auch sind, da Dinge auszuprobieren, zu schauen, okay, also es ist ja ein Hype-Thema auf der einen Seite, da machen wir uns nichts vor, ja, aber es ist auch ein Thema, was auch sehr viel Potenzial auch für uns hat und da schauen wir uns viele Dinge an und ich denke auch, dass wir da an vielen Stellen schon ganz gut unterwegs sind und dass uns das auch helfen wird. Ja.
Ich habe mich nämlich tatsächlich schon häufiger gefragt, wenn ich im Streaming was geguckt habe, ob dann auch verstanden wird, dass ich das gut fand, auch wenn ich es nicht live geguckt habe im Fernsehen, weil ich kein Fernsehen gucke, um zu sagen, ich möchte bitte, dass das weiterläuft. Ich hoffe, die Leute verstehen, dass ich das mag. Aber anscheinend ist es halt komplexer, aber es scheint ja auch entsprechend eine Bewertung zu geben und zu zeigen, dass es geguckt wird.
Ja, da ist ganz wichtig, dass du dich einloggst. Das wäre immer gut, ja.
Gut zu wissen.
Ja,
weil die Mediathek kann man ja auch ohne. Weil
man kann die Mediathek, und so soll das ja auch sein, man kann sie ja natürlich auch nach wie vor anonym schauen, ja. Wenn wir die Empfehlung geben sollen, dann müssen wir eben halt so wie die ganzen sonstigen Streaming-Plattformen auch, die kennen ja ihre Nutzer, ja, und deswegen haben wir auch den Login kreiert. Ja.
Also Leute, einloggen. Ich habe gehört, ihr habt auch eigene Software, aber ihr habt keine Entwickler. Die Frage ist, wie.
Genau.
Ja, das ist richtig. Wir lassen die Software von Dienstleistern entwickeln. Das heißt, intern haben wir IT-Projektleiter und IT-Projektleiterinnen. Das waren zum Teil früher mal Entwickler, was auch sehr wichtig ist, um auf Augenhöhe mit den Dienstleistern sprechen zu können. Aber wir machen das über Dienstleister. Wir schreiben das immer aus. Wir sind ja öffentlich-rechtlich. Das heißt, wir arbeiten da nicht nur mit einer Firma, sondern mit verschiedenen. Und das wechselt auch immer mal wieder. Das ist halt natürlich auch für jede Software eignet sich vielleicht mal jemand anderes und ein bisschen frischer Wind ist auch immer mal ganz gut. Genau, ja, und wir überlegen dann zusammen mit den Fachbereichen, was brauchen wir eigentlich? So IT-Projektleiter, das klingt vielleicht so ein bisschen, ich manage das eigentlich nur ab. Das ist so ein bisschen halt der Titel, der so historisch gegeben ist, aber wir sind auch gerade dabei, über ein Rollenkonzept uns ein bisschen mehr anzuschauen, welche verschiedenen Rollen nehmen denn unsere Mitarbeitenden ein während des Ganzen. Und wir sehen uns eigentlich mehr als Systemarchitekten. Also wir gucken wirklich zusammen mit dem Fachbereich, was für Ziele habt ihr, wie können wir das mit den IT-Systemen umsetzen und besprechen das dann mit dem Fachbereich und den Dienstleistern, wie man das in IT-Software umsetzen kann. Genau, und das funktioniert eigentlich seit Jahren schon sehr, sehr gut. Man mag das gar nicht glauben, wir haben tatsächlich auch IT-Systeme noch aus den 80er Jahren, also die da ihren Ursprung hatten. Ja. Weil das natürlich, ZDF gibt es schon ganz, ganz lange und IT benutzt man immer mehr, braucht man aber schon ganz, ganz lange. Und da hat sich vieles weiterentwickelt. Genau, aber wir haben da gute Partner, mit denen wir da in die Zukunft gehen.
Wenn dich jetzt jemand von deinen Freunden mal so fragt, was machst du denn eigentlich? Gibt es da so ein Projekt, das dir in den Kopf kommt, das du den Leuten immer erzählst oder sagst, also stell dir mal vor, das und das, hast du da so ein schönes Beispiel?
Ja, ich nehme da gerne das Projekt, mit dem ich auch beim ZDF gestartet ist. Das nennt sich Publish It. Da geht es um die Programmplanung und zwar die 360-Grad-Planung. 360-Grad meint in dem Sinne, dass wir tatsächlich auch die Erfolgsmessung mit einbeziehen. Das hat man natürlich irgendwie in gewisser Weise schon immer gemacht, aber wir versuchen das halt noch systematischer und systemunterstützter in Zukunft zu tun. Was anderes ist halt auch integrativer drauf zu schauen, also auch zu gucken, wir haben ja jetzt aktuell nicht mehr nur das ZDF, sondern wir haben auch ZDF Neo, ZDF Info. Ich muss natürlich auch mal ein bisschen in die gucken, was denn da läuft, dass ich das einfach noch gemeinsamer betrachten kann und auch, was passiert denn eigentlich noch nebendran. Wir wollen ja auch unsere Sendungen bewerben, damit sie bei den richtigen Zielgruppen ankommen. Das heißt, ich muss mir auch ein bisschen überlegen, wo will ich denn eigentlich einen Trailer haben? Will ich irgendwo noch ein Plakat in der Großstadt haben? Habe ich vielleicht auch eine Sendung, wo ich einen interessanten Schauspieler habe, der vielleicht dann auch noch mal eine Promo auf Instagram machen könnte? All das muss ich mir ja auch überlegen und planen. Und das ist das, was wir meinen mit 360-Grad-Planung, dass wir wirklich alles zusammenbringen, um eine gute Planung auf die Beine zu stellen. Und das beginnt strategisch tatsächlich schon auch 2-3 Jahre im Voraus, dass man sich dafür die großen Highlights wie der Schwarm oder große Shows schon überlegt, wann werden die denn untergebracht, für welche Zielgruppe sind die und Schritt für Schritt entwickelt man das weiter, bis man einen operativen Plan hat, wo dann auch wirklich die Werbung mit drin ist, dass man nicht genau weiß, Frame genau, da wird dann umgeschaltet auf den Trailer, auf die Mainzelmännchen, um dann am Ende das auch zu übergeben an die Sendeautomation, um es dann auf die Fernsehbildschirme zu bringen.
Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie so ein Skilltree in einem Videospiel, wo man erstmal anfängt mit so den Basic-Level-Sachen und dann geht's immer mehr ins Detail bis
genau,
man am Ende.
Das ist richtig.
Ich glaube, das ist nicht vielen bewusst, wie viel Gedanke in sowas reingehen muss und wie viel Planung halt auch einfach in so ein Programm kommt.
Ja,
welche Werbung? Wann Werbung? Wie viel Werbung? Wann?
Ja, bei uns
die meiste Menschen, ja, bei euch,
bei
genau.
Uns nicht so viel.
Nicht
Werbung,
so viel,
ja.
Aber auch.
Aber ja, auch, ja.
Super.
Und vor
spannend.
Allen Dingen ist es auch ein Zusammenspiel zwischen ganz vielen verschiedenen Kollegen. Wir haben halt die Programmplanung, wir haben die Redaktion. Also die Programmplanung überlegt sich dann vielleicht, naja, da könnte ich jetzt irgendwie eine Soko zeigen. Und die muss ja dann kommunizieren mit der Redaktion. Ja, welche Folge zeigen wir denn da eigentlich? Und um das auch zu unterstützen und dass man immer über dasselbe redet, und über denselben Stand ist es halt sehr hilfreich, ein IT-System zu haben, in dem das abgebildet ist und nicht eine Excel-Liste und der eine hat da schon eine alte Version. Ja, das ist natürlich irgendwie wichtig und jetzt die Social-Media-Kollegen, die vielleicht dann noch die Instagram-Story machen wollen, die müssen natürlich auch gucken, was kommt denn eigentlich, wo könnte ich denn was planen? Und genau damit unterstützen wir halt sehr, um den Leuten mehr Freiraum zu geben, wirklich für die kreative Arbeit und die Planung des Programms und nicht so sehr, naja, wo muss ich denn jetzt mal Daten eingeben und fehlt mir da jetzt noch irgendwas?
Das ist ja echt mit der Zeit so viel komplexer geworden. Früher mal einfach ein Sender, da hat man einfach alles abgespielt und jetzt muss man erstmal den Überblick behalten, was denn alles überhaupt und wo und wie parallel. Und das ist echt super spannend. Da kommen wir zu dem Buzzword, das Tobias auch schon vorhin mal in den Raum geworfen hat, das für euch ja sicher auch irgendwie wichtig ist. Wie benutzt ihr KI? Beziehungsweise wie lange benutzt ihr es ja schon? Du hast, glaube ich, auch schon erzählt, dass du relativ früh angefangen hast mit Machine Learning schon, was ja auch das ist. Wofür wird es eingesetzt und wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also tatsächlich KI kann man wirklich sehr, sehr vielfältig einsetzen. Gerade jetzt durch die generative KI sind da ja auch nochmal ganz andere Möglichkeiten geschaffen. Und wie Tobias eben schon gesagt hat, wir experimentieren da sehr viel, um auch wirklich zu gucken, wo können wir es effizient einsetzen. Mit der generativen KI haben wir zum Beispiel auch Tests mit OpenAI, ChatGPT und Copilot gemacht und haben das auch allen Mitarbeitenden als Test zur Verfügung gestellt, dass man sich mit Projekten melden konnte, um zu schauen, wie wir das einsetzen können. Aber schon sehr viel länger haben wir auch andere Projekte, da kann Tobias gleich über Minded noch ein bisschen mehr erzählen, wo wir Metadaten generieren. Aber um nochmal auch an dem Projekt zu bleiben, über das ich eben berichtet hatte, es ist auch ganz wichtig, das in vielen Fällen in die Systeme zu integrieren. Es bringt mir oft als losgelöste Lösung nichts, sondern ich brauche es halt an dem Ort, wo ich eigentlich arbeite. Und bei dem Beispiel der Programmplanung wäre das zum Beispiel, dass ich für eine Sendung, die ich eingeplant habe, auch eine Quotenprognose kriege. Oder vielleicht einen Vorschlag, das könntest du vielleicht besser an einem Dienstag als an einem Montag bringen. Also das mal so als ein konkretes Beispiel, was wir integrieren. Und dann würde ich mal an Tobias weitergeben, um über meine zu sprechen.
Danke für die Vorlage. Ja, genau. Genau, das wäre auch mein Projekt gewesen, worüber ich berichtet hätte. Also Minet, das Mine steht für Mining, ja, weil wir damals
nicht der Fluss hier in Frankfurt.
Nein, genau. Mining, also quasi Metadaten aus Video, Audio, Video Content zu erstellen. So sind wir mal gestartet 2019 und der erste Dienst, ganz klassisch, den wir eingeführt haben, war Speech to Text, ja. Das ist ja heute eigentlich schon fast ein total alter Hut eigentlich, aber das war schon für uns fast revolutionär. Also für Video-Rohmaterialien, Interviews, lange Interviews, die man aufzeichnet oder wenn ihr diesen Podcast hier aus irgendeinem Grund verschriftlicht haben wollt, was wir so von uns gegeben habt, ja, haben, dann ist das ein super Ding, ja, weil wir haben tatsächlich für so, gerade für lange Interviews hatten wir früher, Studenten haben das transkribiert von Hand, ja. Bevor das ging. Und das war der erste große Dienst, ja. Genau, den wir dafür genutzt haben, haben wir eingeführt und Minet selbst haben wir als Plattform konzipiert, also quasi im Prinzip ist eine cloudbasierte Plattform, die wir selbst entwickelt haben, beziehungsweise halt mit Partnern, weil wie gesagt, wir haben ja keine Entwickler, wo wir auf der einen Seite verschiedene KI-Dienste anschließen können und auf der anderen Seite das in unsere Landschaft integriert haben. Also das heißt, ich kann diesen Speech-to-Text-Service jetzt als Beispiel aus verschiedenen Systemen heraus ansprechen und kann den nutzen. Als zweiten Service haben wir eine Face Recognition, ja, also so klassisch, also wirklich Gesichtserkennung innerhalb für unsere Videos. Das war eine größere Diskussion auch, was das Thema Datenschutz angeht. Also was dürfen wir da überhaupt? Und wir dürfen natürlich nur eine absolut relative Person der Zeitgeschichte, also quasi wirklich relevante Person, keine Kinder und so weiter und so fort. Ja. Also mit starken Einschränkungen, das pflegen wir selbst. Also wir haben es selbst in der Hand, was wir da für Personen reingeben, um auch dann eben halt Personen erkennen zu können, ja, in Videos. Das Ganze dient am Ende immer dem Zweck, gerade bei Rohmaterialien, also diese mehreren hundert Stunden, die ich vorhin schon erwähnt hatte, die jeden Tag reinkommen, da steht natürlich schon immer dran in dem Video, ja gut, das ist jetzt der Mitschnitt von der Bundespressekonferenz oder so, ja. Aber da steht dann meistens nicht viel mehr drin, wer hat wann gesprochen, was hat er gesagt, ja, und so weiter und so fort. Und das ist natürlich sehr relevant für die Journalisten, ja. Und jetzt, seit neuestem, vor einem Jahr ungefähr, als dann die multimodalen GenAI-Modelle rausgekommen sind, die also auch Video verstehen, ja, das ist jetzt im Prinzip die nächste Revolution. Da arbeiten wir gerade ganz intensiv daran, ja, also dass ich quasi ein Video reingeben kann. Wir zerlegen das dann in verschiedene Bestandteile, haben da so eine Agentenstruktur inzwischen aufgebaut, wo wir verschiedene Dinge mit erfassen können, was uns dazu führt, dass wir wirklich Schnittpunkte damit automatisch generieren können. Wir können sagen, was ist genau da zu sehen, welche Orte, ne, welche Stimmung und so weiter und so fort. Und das ist die Basis jetzt für ganz, ganz viele Dinge. Einmal eben auch um die Metadaten wieder direkt eben für bei dem Rohmaterial-Ingest, aber es ist auch sowas wie automatischer, semi-automatischer Schnitt oder Vorauswahl von Sequenzen ist da denkbar. Und das alles machen wir eben aktuell mit Minded. Sehr spannendes Projekt. Ganz neu angefangen in so einem kleinen Minitest schauen wir uns jetzt auch gerade das Thema Videogenerierung an. Ja, also ne, die neuen ne, Sora, Veo, keine Ahnung, wie sie alle heißen. Ja. Genau, können ja inzwischen wirklich fantastisch gute Videos generieren, wobei da auch, wie gesagt, wir haben so gerade so einen kleinen Minitest gestartet, da ist natürlich auch die Wahrheit, liegt dann so, also, da das Prompting ist wirklich das A und O, ja, weil gleich kann ganz schnell ein Katzenvideo, habe ich sofort ein wunderschönes Katzenvideo generiert, aber wenn ich wirklich eine Sequenz, eine Szene haben will, die ich wirklich verwenden kann, dann müssen wir noch viel lernen, wie das funktioniert, aber das, da fangen wir gerade an und da muss man natürlich schauen, für was kann man sowas verwenden, ne? Also anstatt vielleicht einer CGI, ja, also wo wir heute eben halt eine Grafik selbst bauen, kann man sowas vielleicht verwenden. Und das ist jetzt gerade, wo man, wie gesagt, wo wir gerade loslegen lernen, wo kann uns das helfen?
Das ist, also, das kann natürlich auch super gut helfen, was das Thema auch Accessibility angeht. Gerade eben auch das Transkribieren. Das ist, wer noch nicht in seinem Leben je etwas transkribiert hat, kann sich nicht vorstellen, wie viel Zeit das kostet und wie unglaublich anstrengend das ist. Deswegen ist es natürlich ein Riesenvorteil, wenn das
absolut
gemacht wird.
Absolut. Also es ist auch Thema automatische Untertitel, ist auch was, an dem wir gerade aktuell arbeiten. Ja, und ein Untertitel ist ja natürlich zu großen Teilen ein Transkript, aber nicht, ne, aber nicht nur. Ja. Und ein anderes Thema, was wir auch sehr spannend finden, und ich, also ich persönlich bin der Meinung, dass das machbar ist, ja, jetzt mit diesen Modellen, ist auch den Hörfilm, Audiodeskriptionen für Blinde oder Sehgeschädigte, was wir ja auch anbieten, aber nur in kleinen Dosen aktuell, nur weil es eben noch händisch produziert ist, ja, wirklich Handarbeit, ja. Und ich denke schon, es wird vielleicht noch ein bisschen dauern, aber ich glaube schon, dass das möglich sein wird, dass wir dann auch da das gut unterstützen können, da mehr anbieten können einfach.
Voll, man kann da ja auch gut Hand in Hand arbeiten. Die KI arbeitet vor und man korrigiert dann entsprechend und geht drüber.
Genau.
Erinnert ihr euch noch früher, da stand dann, ich glaube, es steht vielleicht immer noch da im Fernsehen, dann immer Teletext auf Teletextseite XYZ. Kann man dann gucken für Untertitel oder für Audiotranskribierung. Das ist doch schön, wenn sowas vielleicht einfach irgendwann einfach nur mit einem Knopf geht. Mit einem Offertaste oder sowas.
Das kannst du aber heute schon. Also,
ja,
also
ich gucke kein Fernsehen. Deswegen. Also, ja. Ich habe einen Fernseher, aber auf dem wird nur gestreamt. Aber ja, super, super wichtiges Thema generell, auch Accessibility und alles. Was gibt es denn so, wenn hier jetzt jemand zuhört und sich denkt, boah, ZDF, das klingt schon echt ziemlich cool, da will ich eigentlich schon mit dabei sein und eben vielleicht auch einen IT-Beruf momentan ausübt oder was studiert. Was sind denn so alles Technologien, mit denen ihr arbeitet? Wo könnte sich denn ein ITler bei euch wiederfinden? Was sind so die Sachen, die ihr vielleicht auch gerade braucht und sucht?
Ich glaube, das wurde jetzt auch schon mal deutlich, ne? Also mit dem, was jetzt Tobias und Svenja berichtet haben, ist etwas, was uns schon mal auszeichnet, die Vielfalt.
Ja. Ja.
Wir haben Themen wie KI, Public Cloud, Metadaten, das sind ja auch alles Themen, die erst in den letzten Jahren so wirklich richtig am Kommen sind, ja, und die mir wahrnehmen. Und das ist die Dynamik, die das besonders reizvoll auch macht, ja. Und was brauchen wir momentan alles an Berufsrollen? Das ist sicherlich Projektmanagement, ist ein wesentliches Thema, aber auch gerade die Rolle des Architekten oder der Architektin. Das ist etwas, was wir gezielt suchen. Wir haben ja auch an dem Beispiel Anwendungsentwicklung, dass wir hier keine eigenen Programmierer mehr beschäftigen, liegt ja auch einfach daran, immer wieder neu zu entscheiden und darauf sich zu konzentrieren, welche Ressourcen brauchen wir, um unser Kerngeschäft leisten zu können, ja. Und da war das damals auch eine Entscheidung zu sagen, naja, der Markt bietet genügend Programmierer, ja. Also ist es etwas, was wir nach draußen geben, um dann letztendlich auch die Ressourcen schaffen zu können, die wir intern brauchen. Und das ist aktuell gerade Architektur und Projektmanagement. Könnt ihr was ergänzen, Tobias?
Ja, das ist natürlich immer abhängig halt vom Bereich, ja. Also die ist jetzt leider schon, also spätestens zum, nee, ich glaube, die ist jetzt schon abgelaufen, ja. Also wir hatten jetzt zum Beispiel gerade einen Cloud-Architekt ausgeschrieben. Da geht es jetzt wirklich darum, in den Public Clouds, also in unserem Falle eben halt besonders die eine Plattform, eben halt Strukturen zu entwickeln. Das ist quasi, wir haben da ein kleines Team und die supporten all unsere Anwendungsteams, die am Ende darauf dann ja quasi in der Cloud Anwendungen entwickeln und bereitstellen wollen, ja. Und dafür braucht es eben halt immer eine Basis und bestimmte Standards auch, weil man kann auch in der Cloud kann man 1000 verschiedene Wege gehen, um das gleiche Ziel zu erreichen. Und da auch da haben wir festgestellt, das ist auch so ein bisschen eine Journey, ja, zu sagen, naja, man kann viel tun, man kann auch erstmal viel ausprobieren, aber irgendwann muss man sich natürlich entscheiden, zu sagen, so, wir müssen da Standards setzen, weil es ansonsten zu divers wird, zu schwer zu supporten einfach, wenn jeder das irgendwie
und auch
baut.
Zu wird. Theoretisch irgendwie am Ende dann, wenn so viele verschiedene Möglichkeiten.
Man weiß ja, nicht. Genau. Dann müssen wir einfach sagen, okay, wir haben hier verschiedene, man kann irgendwie zwei Wege, also je nachdem, was man eben für ein Problem lösen will, haben wir eben halt hier den Weg und so sollte man das machen, wenn das Ausnahmen gibt es immer, ja. Ne? Aber ansonsten, genau. Das war jetzt zum Beispiel hier speziell der Fall. Ansonsten schreiben wir natürlich eben auch die IT-Projektleiter oder Solution-Architekten, die für bestimmte Anwendungen dann eben zuständig sind. Da sind die Skills im Prinzip auch immer natürlich für bestimmte Entwicklungsumgebungen. So, das ist schon immer ganz, also ist ganz gut, aber das schreibe ich gar nicht aus. Das muss eher Svenja beantworten. Und dann ist es immer die Frage, haben wir manchmal natürlich, je nachdem, in welchem Bereich das jetzt ist, also ist es jetzt eher im Umfeld eben der Programmplanung oder ist es eher im Umfeld der Videoproduktion oder so, wo man sagt, okay, da hier sind noch Erfahrungen in diesem Bereich ganz hilfreich, ist nicht immer zwingend notwendig, aber so ist es dann üblicherweise ausgeschrieben, da muss man eben schauen. Und dann, wenn man sich dann bewirbt, ja, dann schauen wir uns das gerne an, dann können wir auch gerne ins Gespräch. Es gibt, also das sollte natürlich nicht komplett fachfremd sein, also irgendwas von diesem Portfolio sollte man kennen, gut, ja. Aber es gibt natürlich immer Dinge, wo man sagt, hey, das kann man lernen, ja. Also wenn ich immer jemand will, der auch noch Videoproduktion kennt, dann kann ich auch wenig neue Leute kennenlernen, also man kann da auch gerne mal, naja, von Banken kommen selten welche, keine Ahnung, woran das liegen mag. Genau, also man kann natürlich auch aus einer anderen Branche kommen, ja. Und dann kann man immer schauen, also von daher, ja.
Genau. Also es ist uns eigentlich auch wichtig, frischen Wind reinzukriegen. Mhm. Hire for the attitude, train for the job. Das sehen wir schon auch so. Ich meine, man muss natürlich schon als IT-Projektleiter IT-Wissen mitbringen, sonst wird es schwierig, halt mit den Dienstleistern auf Augenhöhe zu sprechen. Genau, aber es kommen auch nicht alle immer auf ein Medienumfeld, die bei uns landen und die machen auch tolle Jobs und bringen, wie gesagt, frischen Wind und auch mal einen anderen Blickwinkel rein. Und genau, wie Tobias schon sagt, IT-Projektmanagement, Systemarchitektur, das sind so Themen, die wir suchen und in Zukunft auch immer mehr suchen werden, weil das ZDF hat auch sehr viele Kollegen, die in den nächsten Jahren in Rente gehen. Das sind sehr, sehr erfahrene Kollegen, wo wir neues Blut auch suchen. Und aktuell suchen wir bei uns jetzt tatsächlich auch eine Vertretung, oder nicht eine Vertretung, einen neuen Kollegen für oder Kollegin für eine Berentung bei mir hier im Bereich, und zwar im Medien- und Recherchebereich. Genau, dies ist noch ein paar Tage online und wir haben auch noch zwei Reformprojekte, wo wir demnächst neue Kollegen suchen. Ich glaube, es ist noch nicht ganz draußen, aber demnächst, also guckt noch mal rein, da suchen wir im SAP-Umfeld Kollegen, die für die Digitalisierung Lösungen bauen, und im M365-Umfeld. Also das Digitalisierung noch mehr ins Unternehmen reinzubringen, ist auch für uns natürlich eine ganz wichtige Sache, um effizienter zu werden, datengetrieben, wie wir schon ein paar Mal erwähnt hatten.
Was wir hieraus jetzt lernen ist, bitte guckt einfach immer auf der Website vorbei, aktualisiert sie, macht euch ein Lesezeichen dran. Und weil ihr ja eben gerade sagt, ihr stellt ein, das heißt, es wird wahrscheinlich regelmäßig was Neues geben, immer mal wieder was anderes und eben Menschen, die in Rente gehen und wofür man dann wen anderes braucht. Also Leute, merkt euch das, den Link findet ihr natürlich bei uns in der Beschreibung. Da müsst ihr gar nicht lange suchen, da könnt ihr einfach draufklicken und euch mal alles angucken, was es so gibt. Ihr beide habt jetzt schon zwei Projekte genannt. Zwei Projekte, die für euch besonders interessant waren. Wie sieht's bei dir aus? Hast du auch noch irgendein Projekt, das dir so im Kopf ist?
Also ein Projekt, wo ich tatsächlich auch eine Projektrolle innehabe, ist sicherlich, der Projektname ist Cloudifizierung der Rechenzentrumsleistungen. Ja, das klingt richtig formell. Aber am Ende ist da die Absicht, Public-Cloud-Ressourcen für uns zu erschließen. Und es ist insofern für mich ein spannendes Thema, weil Public Cloud auch für mich für Effizienz steht, für Schnelligkeit. Schnelligkeit im Sinne, dass wir die Anwendungsentwicklung an der Stelle zu schnelleren Ergebnissen kommen, um dann die auch den Fachbereichen zur Verfügung zu stellen. Effizient im Sinne, dass wir jetzt Ressourcen haben, Infrastrukturen haben, die dem ZDF auch nur dann Geld kosten, wenn sie genutzt werden. Das ist der Riesenunterschied für On-Premise, also für eine IT-Infrastruktur, die sich vor Ort befindet. Es ist für mich ein Thema, was in die Flexibilität einzahlt. Also Cloud ist für eine Voraussetzung, um einfach auch weltweit arbeiten zu können. Eine Voraussetzung für Homeoffice und auch natürlich für die ganzen Korrespondenten an der Stelle, die eben weltweit auch da tätig sind. Und das ist für mich ein Schlüsselfaktor, was Public Cloud angeht in Zukunft, damit das Unternehmen eben an Flexibilität und Effizienz gewinnt.
Wenn jetzt Leute zugehört haben, also ich bin schon kurz davor, bei euch auf der Website vorbeizuschauen, wir sagen es nicht zu laut, aber ich glaube, es gibt einige Leute, die das bestimmt auch einfach super interessant finden bei euch, gerade weil es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, so viele verschiedene Menschen, mit denen man zusammenarbeitet. Was ist für euch das, was die Arbeit beim ZDF so besonders macht? Womit gebt ihr vor euren Freunden an, wenn ihr sagt, ich arbeite beim ZDF? Das Essen der Kantine ist besonders gut. Was sind denn so die Beispiele?
Also ich würde tatsächlich sagen, die Vielfältigkeit und die Wertschätzung und dass wir wirklich gemeinsam an einem Strang ziehen, um das beste Programm auf den Fernsehbildschirm zu bringen. Ich habe ja auch lange im privatwirtschaftlichen Bereich gearbeitet und man sagt ja vielleicht manchmal so, der Öffentlich-Rechtliche, der ist so ein bisschen langsam in der Veränderung. Aber ich finde, dass man beim ZDF schon wirklich merkt, wir wollen uns verändern, wir müssen uns verändern, um relevant zu bleiben und unseren Auftrag zu erfüllen. Und ich finde, da ist ganz, ganz viel Bewegung drin und das mitzugestalten, das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und dafür hat auch jeder, der beim ZDF anfängt, die Möglichkeit.
Was ist bei dir, Thomas?
Insbesondere auch der Purpose. Ne? Mhm. Also jetzt gerade nach all den Jahren, in denen ich in diesem Medienumfeld tätig bin, ist es dann für mich schon auch ein zunehmend wichtiges Thema geworden, dass auch das ZDF mit seinem Auftrag auch einen wesentlichen Beitrag zu unserer Demokratie leistet. Ja? Und wir mit unseren Projekten die Voraussetzungen und die Basis, die technologische Basis dafür schaffen. Also das ist für mich ein wesentlicher Motivationsgrund, was das ZDF angeht.
Ich glaube vor allem gerade, wenn man sich vielleicht auch andere Länder anguckt und sowas, dass man dann vielleicht immer, also noch mehr realisiert, wie wichtig es ist, dass ihr existiert.
Ja.
Einfach. Wie sieht es bei dir aus, Tobias?
Was wir ja vorhin schon gesagt hatten, die Vielfalt vor allem. Also, dass wir so viele unterschiedliche Projekte haben, auf der einen Seite so viele unterschiedliche Ansprechpartner. Ich habe ja erwähnt, dass ich doch schon ein paar Jahre beim ZDF bin und ich habe ständig was anderes gemacht. Ja. Also mir ist es noch nicht langweilig geworden. Ja. Und ich habe auch nicht die Befürchtung, dass das so wird. Ja. Also dass mir mal langweilig wird, weil wir wirklich so viele verschiedene Dinge tun und eben, was Thomas eben auch sagte, dass wir eben halt auch viel dürfen. Ja. Also wir haben wirklich eine große Freiheit, eben auch neue Dinge wie Cloud, neue Plattformen und eben auch AI, eben wo wir viele Dinge auch ausprobieren und versuchen, die eben fürs ZDF eben nutzbar zu machen. Das macht es wirklich super spannend. Ja. Also bei uns muss keiner irgendwie 20 Jahre im Keller sitzen und immer das Gleiche tun. Das haben wir nicht. Das kennen wir nicht.
Ich habe ADHS. Ich finde das sehr gut. Das hört sich für mich sehr sympathisch an. Ich finde es generell auch spannend, dass ihr sagt, bei euch gibt es eben auch eine Fehlerkultur. Ihr probiert Dinge aus. Ihr habt den Raum, Dinge auszuprobieren und zu sagen, wir versuchen mal was. Und wenn es am Ende nicht gut läuft, dann haben wir es versucht. Dann wissen wir es auch. Und ich glaube, das ist ein Privileg, das viele nicht haben, wo dann immer gesagt wird, okay, wir geben dir jetzt das Geld dafür, aber dann muss es auch perfekt werden. Und deswegen finde ich das auch super spannend bei euch, was ihr alles wahrscheinlich schon so erlebt habt und noch erleben werdet. Die Arbeitskultur ist ja immer so eine Frage, die sich viele stellen, vor allem bei Unternehmen, die schon ein bisschen existieren, die jetzt nicht irgendwie ein Startup sind. Ich merke generell bei der Kommunikation mit euch, dass es jetzt nicht so sehr konservativ ist, sondern ich hatte keine Angst, euch sofort zu duzen und ihr sitzt ja auch nicht hochgeschlossen mit einem Anzug. Also gehe ich davon aus, dass es bei euch ein bisschen lockerer vielleicht ist, als man sich vielleicht sogar vorstellt?
Auf jeden Fall. Natürlich ist das ZDF auch da sehr divers im ganzen Unternehmen. Aber was jetzt so unser Bereich, die IT, das Geschäftsverplanung, Realisierung angeht, haben wir schon eine gewollte Du-Kultur. Ja. Und eine Fehlerkultur, auch eine gelebte Fehlerkultur, die schon genannt worden ist. Und ich glaube, es ist auch recht familiär. Ne? Und das ist auch nochmal eine Besonderheit für das Geschäftsfeld, aber auch insbesondere für das ZDF, dass man an der Stelle auch ja, eine familiäre Partnerschaft regelrecht pflegt. Ne? Also man ist füreinander da. Ne? Also nicht sozusagen so ein steriles Unternehmen Mitarbeiterschaft, sondern es ist eher ein familiäres. Man ist miteinander da, auch in nicht so guten Zeiten.
Mhm.
Ja. Und das macht das schon besonders. Und ansonsten, gerade im Geschäftsverplanung und Realisierung sind wir stark rollenorientiert. Ne? Also klar haben wir eine Hierarchie, aber unsere Arbeit ist rollengeprägt und das ist etwas, wo wir auch gerade dabei sind, miteinander auch weiterzuentwickeln.
Spannend. Habt ihr noch was da hinzuzufügen?
Bin ich da was raus? Ja, nein, also wie der Thomas gesagt hat, es ist natürlich divers. Es ist nicht so, dass wir nicht auch manchmal Prozesse haben, die auch mal ein bisschen zäh sind. Ja.
Oder ne? Mal ein Anzugträger euch entgegenkommt.
Es gibt auch Leute, die Anzug tragen, ja genau. Nicht so wahnsinnig viele mehr, ne? Auch das ist auch bei uns angekommen, dass man früher mehr, ja, aber es gibt schon noch ein paar. Nein, natürlich, wie Svenja vorhin sagte, wir sind natürlich auch als öffentlicher Auftraggeber, wir haben formale Prozesse einzuhalten und sowas. Das macht nicht immer total mega viel Spaß, ja, so eine Ausschreibung zu machen im Zweifel, aber das gehört eben auch dazu. Ja. Also das ist auch Teil der Wahrheit. Ja. Aber wie gesagt, wir haben gerade in der Abteilung und auch im Umgang mit den Fachbereichen sehr, sehr gut, aber man muss natürlich auch manchmal mal Dinge machen, wo man sagt, also wenn ich sage, jeden Tag, alles, was ich tue, macht mir immer so super mega viel Spaß, dann würde ich auch lügen. Ja?
Das, ich glaube, das kann keiner sagen. aber generell finde ich das auch gut, so ein schönes Mittelding zu haben. Also, dass man so weiß, man hat diese generell entspanntere Du-Kultur, man muss nicht irgendwie eine Rolle spielen, wenn man bei der Arbeit ist, aber trotzdem auch diese Strukturen, die eben ein größeres Unternehmen einem bietet, sind natürlich auch sehr hilfreich. So ein bisschen wie eine Lehrerin, die total streng ist, aber trotzdem nett. Es geht. Weil man trotzdem dann irgendwie besser lernt. Man hat einen Rahmen, in dem man besser funktionieren kann, als wenn es einfach so ist, ja, ihr macht mal sehen und am Ende seid ihr dann schuld, wenn es nicht funktioniert hat. Habt ihr noch irgendwas, was euch einfällt, was noch nicht gefragt wurde, erwähnt wurde? Was euch noch auf der Seele brennt?
Das, was man immer so drunter schreibt, weil du gerade, also unter die Ausschreibung, weil du gerade sagtest, was das Unternehmen so bietet. Ja, wir haben eine Kantine und ich finde die auch. Also die ist auch gut, die bietet unterschiedliches Essen. Ja, nein, ich finde es wirklich.
Wir haben keine Kantine.
Ja, und also da trifft man Kollegen und wir haben auch im Sommer kann man draußen schön unter Platanen sind es, glaube ich, keine Ahnung, Bäumen sitzen. Ja. Bäumen. Genau, so neben dem Fernsehgarten, ja, wo man essen kann und so. Also es ist wirklich auch ein schöner Campus. Ja. Mhm. Wir als Abteilung werden jetzt auch zusammenziehen in einem neuen Bürogebäude, ja, was auch so eine New Work Culture hat und New Work allgemein. Ja. Also auch da haben wir natürlich das ZDF auch, wie viele anderen auch, eine Kurve durchlaufen, jetzt auch gerade mit Corona. Aber anders als bei vielen anderen ist es bei uns aber nach wie vor auch die Politik. Ja. Mhm. Also das heißt, es ist eben Homeoffice nach wie vor möglich und erwünscht. Ja, auch eben zu tun, eine gute Mischung, ja, also das finde ich, das rundet das Ganze auf jeden Fall auch nochmal ab, ja, und Thomas.
Genau, ich glaube, was auch noch untergegangen ist oder gar nicht genannt wurde, ist Weiterbildung. Mhm. Also das ZDF investiert und fördert sehr viel in Weiterbildung und zwar nicht nur in die fachliche Weiterbildung, sondern auch in die persönliche Weiterentwicklung und das ist auch eine Besonderheit an der Stelle, was man nochmal hervorheben sollte und wir sind innerhalb auch des Unternehmens transparent und durchlässig. Ne? Also man hat es ja auch an unseren Karrierenfahrten jetzt auch herauslesen können, man darf sich im ZDF entwickeln. Mhm. Ja? Und man wird darin gefördert und nicht verhindert. Ja, und das ist auch was sehr Positives.
Ja, ich finde, man merkt bei euch auch, also ihr seid ja teilweise schon länger dabei, aber es ist eben nicht so, dass ich das Gefühl habe, ihr seid einfach, ihr habt einmal einen Job angefangen und seid da jetzt halt einfach drin und das ist zu anstrengend, den zu ändern, sondern ihr habt so viel Verschiedenes machen können, auch beim ZDF, dass ihr einfach noch weiter da seid, weil ihr das gerne wollt und weil es euch Spaß macht und weil ihr Verschiedenes ausprobieren könnt. Und ich finde, das ist auch, das ist ein großes Privileg, das haben, glaube ich, nicht viele. Und deswegen möchte ich den Leuten da draußen auch nochmal sagen, bitte guckt euch das wirklich mal an, schaut euch die offenen Stellen an. Es gibt offene Stellen. Es muss nicht die Endstation sein, die Stelle, für die ihr euch bewerbt. Ihr könnt unglaublich viel ausprobieren, könnt alles Mögliche entdecken und lernen und euch weiterbilden. Und am Ende seid ihr vielleicht auch jemand, der sagt, ja, ich arbeite schon seit 20 Jahren beim ZDF und ich habe schon 20 verschiedene Positionen inne gehabt. Und das ist dann aber auch eine super interessante Geschichte. Mhm. Svenja?
Ja, da würde ich gerne noch was zu sagen, weil genau das war ja auch bei mir der Fall. Ich habe als IT-Projektleiterin angefangen und jetzt bin ich Unitleitung. Ich habe halt wirklich auch gleich angefangen mit der Ansage, ich möchte mich auch gerne mehr einbringen. Ich möchte auch mit der Zeit mehr Verantwortung übernehmen. Und ich bin da wirklich sehr gefördert worden und mit offenen Armen empfangen worden. Und diese Möglichkeit steht auch in Zukunft weiterhin offen, sich da wirklich sehr vielfältig weiterzuentwickeln.
Die Welt ändert sich und deswegen muss sich natürlich der ZDF auch anpassen entsprechend, vor allem mit der Technik. Das heißt, eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, du hast erzählt, gerade was KI angeht, ist Prompting sehr wichtig. Es gibt ja jetzt einige Leute, die sich sehr mit dem Prompting von KI auseinandersetzen. Ich glaube, es wäre vielleicht, falls ihr das gerade macht, sucht ihr bestimmt vielleicht auch Leute, die sich gut auskennen, was Prompten angeht.
Das ist jetzt eine schwere Frage, ja. Weil jetzt, also ich würde jetzt in keine Ausschreibung schreiben, ich brauche jetzt irgendwie einen super Prompt-Engineer, der macht sonst nichts anderes. Weil auch da sind wir ja noch in der Lernkurve. Mhm. Also wir versuchen jetzt gerade auch in Mindit, wo wir sagen, wir wollen ja Dinge quasi so bauen, da muss nicht gepromptet werden. Ja. Ja. Der User oder auch aus dem System raus wird einfach hingeschickt, ja, und wir haben hinten dran, haben wir das alles schon bereits so vorangelegt, ja. Also das ist jetzt nicht wie wenn ich mit ChatGPT, sondern ich habe einfach eine Funktion, ich sage, ich will dieses Video, möchte ich die und die Daten haben, ja, und die Schnittmarken und das Prompting wird dann im Hintergrund erledigt. Aber natürlich ist das für ganz allgemein, Svenja hat es ja schon erwähnt, dass wir jetzt ja auch Copilot für die ganze Belegschaft zum Beispiel ausgerollt haben, also zumindest die kleine Version, mit der man dann eben auch chatten kann, ist das natürlich ein Thema. Und da haben wir auch Fortbildung, da kann auch Svenja nochmal was zu sagen, ja, angelegt quasi, weil es ja für jeden ist, rein im Büroalltag, wenn du Texte schreiben willst, E-Mails, keine Ahnung, ne, wo überall die KI helfen kann. Genau. Ansonsten, was das Prompt Engineering angeht, jetzt für die Plattform haben wir das tatsächlich auch wieder, das haben wieder Externe gemacht. Das war jetzt ein externer Data Scientist, der das für uns erledigt hat. Ja.
Dann kommen wir jetzt nach dieser wunderschönen Zusammenfassung und wie gesagt, ich bin kurz davor, mich bei euch zu bewerben. Ein bisschen nochmal zu euch persönlich. Jetzt wird es wieder ein bisschen persönlich. Wie sieht es bei euch mit Podcasts aus? Keine Angst, wenn ihr nicht gerne Podcasts hört. Wir haben schon mehrfach Leute gehabt, die nicht gerne Podcasts hören. Könnt ihr gerne eine Film-, Serien-, Musik-Empfehlung reinhauen. Aber ansonsten gibt es einen Podcast, den ihr empfehlen könnt. Irgendwas, was ihr gerade aktuell hört. Thomas, willst du anfangen?
Ja, sehr gerne, wobei das schon in Richtung Eigenwerbung geht. Lanz und
gerne.
Brecht. Lanz und Brecht, das ist so eine Podcast-Serie, die ich schon ganz lange Zeit höre und immer noch nach wie vor sehr schätze. Und was einfach auch mit den beiden, Lanz und Brecht, auch immer die Gelegenheit gibt, auch mal einen Perspektivwechsel einzunehmen. Mhm. So konträr diese auch sind oder wie wenig man auch manchmal damit einverstanden mag zu sein, aber es ist doch ein Perspektivwechsel, den ich immer sehr wertvoll empfinde. Und der zweite Podcast, der mir sehr am Herzen liegt, weil ich auch daran stark interessiert bin, sind Geschichten aus der Geschichte von zwei Historikern. Auf die beide, das ist auch für mich so ein Podcast, wo ich mich immer jede Woche schon auf die neue Ausgabe freue.
Schön, Svenja, bei dir?
Ja, das haben wir tatsächlich eben schon im Auto festgestellt. Ich höre auch gern Geschichten aus der Geschichte.
Ah.
Wussten wir vorher gar nicht. Ich höre aber auch gern andere Podcasts, viel aus dem Zeituniversum, Zeitverbrechen, aber auch Politikteil. Ist das eine Blase, der freundliche Krisen-Podcast und verschiedenes. Ja, also da finde ich irgendwie sehr spannende Dinge.
Ich bin auch sehr geschichtsinteressiert, deswegen will ich jetzt erstmal wissen, welche Ära, welche Zeit interessiert euch jeweils am meisten von der Geschichte?
Für mich jetzt persönlich?
Ja.
Die römische Zeit der Republik.
Bei dir, Svenja?
Ach, ich bin da eigentlich relativ offen. Also ich habe früher auch gerne historische Romane gelesen und sei es jetzt irgendwie übers Mittelalter, Säulen der Erde von Ken Follett war irgendwie so ein Buch, was ich sehr gerne gelesen habe, aber auch irgendwie Ägypten, römische Zeit, finde ich alles sehr, sehr spannend. Also ich gucke auch gern ZDF Info mit all den Dokumentationen, die wir da so haben.
Ich liebe Dokumentationen. Wie sieht's bei dir aus?
Ich bin jetzt auch nicht so der Mega-Podcast-Hörer. Das Einzige, was ich tatsächlich auch höre, ist auch Lanz und Brecht. Also tut mir leid, aber also, ja, ich mag die auch ganz gerne, eben weil sie sich so oft nicht einig sind. Aber wo ich gerade jetzt kürzlich drauf gestoßen bin, jetzt musste ich gerade nochmal schauen, ist Was kostet die Welt? Das ist, glaube ich, für Funk von der FAZ, glaube ich, produziert. Keine Ahnung. Mhm. Das ist echt ganz cool. Da habe ich irgendwie so einen Beitrag jetzt irgendwie über OpenAI, habe ich mir gerade angeguckt, ja. Oder auch über Schwarz, ja, die jetzt ja auch in den Cloud-Markt irgendwie mit einsteigen und so ein Viertelstunden, also sehr, sehr schön gemacht, ja. Und da Funk dran steht, das ist jetzt irgendwie auch wieder ein bisschen Eigenwerbung. Ja. Aber sind wir auch als ZDF ja beteiligt, ja. Genau. Was hast du noch gefragt? Also mit Büchern? Ja, ich habe tatsächlich viel von Ken Follett gelesen früher, ja. Das auch. Also und
sehr viele Parallelen hier.
Und ich lese tatsächlich nicht so wahnsinnig viel, einfach weil ich unglaublich langsam solche Bücher lese, ja. Und mit den Kindern das irgendwie.
Ich wollte gerade sagen, wenn du zwei Kinder hast, ist vielleicht
ja,
ein bisschen.
Ja, genau, nicht so die Zeit. Also meistens habe ich dann irgendwie mal, wenn man mal so einen Strandurlaub macht, aber dann muss ich es auch immer schaffen, in dem Urlaub fertig zu lesen. Ja.
sonst liegt es da auf ewig.
Genau, und dann habe ich jetzt aber tatsächlich noch viel von Charlotte Link gelesen, ja, weil mein Vater, der liest sehr, sehr viel, ja. Und ich habe mir dann immer, also inzwischen liest er natürlich auch digital, aber der hat noch so ein riesen Bücherregal voll mit den Romanen. Und dann habe ich mir vor dem Urlaub bin ich da mal hingegangen, habe gesagt, hab mir irgendeinen raus. Ich habe gesagt, was kannst du mir empfehlen, was nicht so mega dick ist, ja. Und genau, und deswegen habe ich auch einiges von ihr gelesen. Das finde ich auch immer sehr spannend, ja.
Das ist immer praktisch. Man braucht jemanden, der die Bücher hat, die man sich leihen kann und dann nie wieder zurückgibt. Es ist auf jeden Fall, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch hier heute zu sprechen. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Ich mache auch noch eine kurze Eigenwerbung, weil du gesagt hast, Schwarz, wir haben auch einen Podcast mit Schwarz gemacht. Also falls ihr den hören möchtet. Ansonsten, habt ihr noch irgendetwas, was ihr unseren HörerInnen mit auf den Weg geben möchtet? Was Motivierendes, was Schönes? Die Welt ist nicht so motivierend momentan. Vielleicht habt ihr ja etwas, was den Leuten den Tag vielleicht ein bisschen erhält.
Naja, vielleicht nach den ganzen Jahren, wo ich jetzt in dieser Medienbranche auch schon selbst tätig bin, kann ich wirklich sagen, auch rückblickend, das ZDF ist nach wie vor sexy. Ne? In seiner ganzen Diversität mit den Menschen, mit den Charakteren, mit denen man zu tun hat. Es ist nach wie vor dynamisch und dadurch auch sehr, sehr spannend. Und es ist jetzt ein super Zeitpunkt eigentlich dazu, beim ZDF sich zu bewerben. Wir haben einen demografischen Wandel, ja, und dementsprechend auch viel Veränderungsmöglichkeiten im Unternehmen und viele auch, die von außen letztendlich dieses Unternehmen auch neu gestalten können. Und das ist der beste Zeitpunkt jetzt, an der Stelle sich bei uns zu bewerben.
Ihr habt es gehört. Habt ihr beide noch irgendetwas?
Ja, ganz generell, wenn es um Karriere geht, immer mal was Neues ausprobieren und sich einfach mal trauen. Man kann immer viel mehr, als man so denkt.
Stimmt, das ist echt was, was man häufig lernt.
Ich bin ja Optimist, ja, also weil du gerade gesagt hast, die Welt, ne, wenn man so schaut, ja, irgendwas ist immer, also alles wird gut, ja, das ist meine Message.
Wenn das nicht ein wunderschöner Abschluss ist, alles wird gut, glaubt daran, Leute, alles wird gut, es muss. Es war mir eine große Ehre, euch hier gehabt zu haben. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr sie natürlich sehr gerne bewerten und uns vielleicht einfach mal eine E-Mail schreiben, vielleicht jemand, den ihr sonst noch gerne bei uns im Podcast haben möchtet. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Alle Links findet ihr in der Beschreibung und wir hören uns das nächste Mal. Tschüss.
ITCS, Pizza Time Podcast.